Auch Völligkeit der Woche, oder was?
Was rutscht die denn da rein?
Was ist denn hier los?
Wir sind immer auffällig. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf euch nochmal einmal begrüßen. Schön, dass ihr da seid und willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute wieder mit meinen zwei Lieblingsmitstreitern. Mitstreitern, sagt man auf Deutsch. Oh. Einmal der Raoul.
Hallo.
Und der Jim.
Hallo.
Und heute bringe ich auch nochmal ein neues Thema, nachdem Jim mal eine wirklich schöne Sendung gemacht hatte zum Thema Fender Rhodes. Wir erinnern uns alle daran. Sehr schönes Musikbeispiel, wie vielseitig doch dieses Instrument ist und eingesetzt werden kann und welche wie... Ja, da hat uns ein paar prominente Beispiele gezeigt von Leuten, die das auch wirklich, dieses Instrument wirklich in seine Fülle nutzen können. Und heute wollte ich eine Sendung machen, eher zu der Geburt oder die Entstehung von den ersten elektronischen Musikinstrumenten, über die wir schon ab und zu mal gesprochen haben. Raoul hat auch schon mal in ein Beispiel über den sehr berühmte Theremin, tatsächlich das erste elektronische Musikinstrument entwickelt von dem russischen Ingenieur, tatsächlich der hieß Lev Termen in den 20er Jahren. In den USA ließ er sich dann Leon Theremin nennen, ging besser. Und aus dem Namen ist auch der Name von diesem sehr skurrilen Instrument entstanden. Es ist ein Instrument, wo man letztendlich gar nichts wirklich berührt. Es ist sehr rudimentär, also die ursprüngliche Form ist sehr rudimentär. Einfach ein Oszillator, so Voltage-Control-Oscillator, was einen Ton erzeugt. Typischerweise bei dem ersten nur Sinus-Wellenform. Filter, die dann einem ermöglichen, diese Ton doch ein bisschen zu modifizieren, Gesamtlautstärke und der Pitch, die Frequenz von dem Oszillator wird mit einer Antenne gesteuert, also manuell, je näher man an diese Antenne kommt, desto höher wird die Frequenz, desto höher sind die Töne. Und wenn man die Hand entfernt, wird das tiefer. Extrem kompliziert zu spielen. Also man hat eine gewisse Entfernung. Es muss auf die Fingerbewegung eingestellt werden. Ganz klare Handbewegungen. Und die Besonderheit ist diese Vibrato. Das wird selten. Die Hände schütteln so ein bisschen. Und dadurch entsteht man ein Vibrato. Und dadurch entsteht auch ein sehr organischer Sound. Mit der linken Hand ist auch eine flache, waagerechte Antenne, mit der man die Lautstärke einstellt. Also wenn man da sehr nah an der Antenne ist, wenn man kann die Antenne berühren, da kommt gar nichts mehr raus aus dem Instrument. Je weiter man die Hand von dieser Antenne entfernt, desto lauter wird das Instrument.
Ja, es ist in der Tat etwas schwer zu beschreiben. Am besten hier ein Bild oder ein Video auf YouTube sagt mehr als 1000 Worte. Man muss sich das wirklich mal angucken. Wenn man von dem Instrument überhaupt nichts weiß, dann kann man sich das wirklich schwer vorstellen. Du hast ja so ein Instrument zu Hause.
Ja,
ne?
Ganz hab ich mal gesehen. Sehr schwierig zu spielen, aber auch...
Das ist wirklich verblüffend. Das sollte man sich vielleicht mal angucken. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden bestimmt gleich hören, wie es klingt. Ne?
Genau, das Instrument hat auch natürlich wurde weiterentwickelt. Also es gab diese Version von Leon Theremin und die richtige Weiterentwicklung kam eigentlich unter anderem, aber wurde sehr geprägt von Bob Moog, der King der ersten Synthesizer, also Ingenieur aus Amerika, New York, und hat dann mit dem berühmten 24 dB Filter von Moog diese Theremin ausgerüstet, und dadurch ist der Sound von dem Theremin natürlich eine andere Klasse erreicht, muss man ganz klar sagen. Mittlerweile gibt es von Moog verschiedene Versionen, da gab es auch eine digitale Theremin, und die haben vor 5-6 Jahren absolute High-Class Theramin, das ist der klare Vox für die Kenner unter uns, wo man da ganz viel einstellen kann. Nicht nur Filter, die Art von Waves, ganz viele Parameter können da eingestellt werden. Und das sind wirklich auch professionelle Instrumente, die dementsprechend auch teuer sind. Und das Instrument wurde sehr oft als Begleitungsinstrument genutzt. Man kennt aus Mars Attack oder wie war das?
Beach Boys, Beach Good Boys, Vibration, genau. Das Intro.
Wo ist er so auf...
Nee, nicht das Intro, der Refrain. Ne?
Genau, da kommt es immer zum Tragen. Aber tatsächlich gibt es auch Beispiele, wo man versucht hat, dieses Instrument, der wirklich schwierig ist zu spielen, schwierig aufzunehmen, eher als ein analog oder elektronischer Ersatz für Streicher, für Cello. Bin ich nicht so der große Fan von, aber es gibt eine amerikanische Musikerin, die für Moog auch sehr viel macht. Ich habe ihren Namen vergessen, die macht sehr viel Experimente. Das wird auf einmal interessant. Also die Besonderheit mit diesem Instrument ist, dass die auf Bewegung auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, und dann platziert sie 7, 8 solche Theramin und fängt an, mit dem Ball in Bewegung zu erzeugen und Musik zu generieren. Aber es gibt auch einen Franzosen, der ist nicht so berühmt, aber der ist ein wirklich erstklasse Theremin-Spieler, der heißt Grégoire Blanc, ist noch relativ jung. Und der spielt den Theremin auf eine sehr interessante Art und Weise. Er beherrscht wirklich das Instrument perfekt, und er kann auch das Instrument als elektronisches Instrument nutzen in seinem Sound, in dem wie es gespielt wird und eingestellt wird. Und wir hören tatsächlich jetzt aus einem Beispiel aus dem Jahr 2023, quasi fast 100 Jahre, nachdem dieses Instrument erfunden wurde oder entwickelt wurde. Und das ist ein Stück aus dem, eigentlich das ist für den Soundtrack En Movimiento aus der Dominikanischen Republik, Entschuldigung, von Andrés Curbelo. Und der Grégoire Blanc hat dafür den Soundtrack gemacht, und wir hören in dem Stück Movimiento Fluido. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für das Instrument, wie es gespielt werden kann.
Sehr, sehr spannend. Ist aber, da hat er andere Synthes damit zusammengeführt.
Ja, genau.
Dann,
ne? Ja. Aber dieses Instrument, wenn man das richtig spielt, also im Vergleich zu Streicher, wo man klar diese Vibrato auch einstellt, wenn man dieses Instrument tatsächlich so beherrscht, kriegt dieses Instrument wirklich ein eigenes Leben. Also durch die Lautstärke, die Dynamik, die Oktaven, die man da überqueren kann. Und das ist wirklich virtuosen Level, was hier gespielt wird. Das ist in diesem Film, es geht um Transport, Transportation, und dieses Lied heißt Movimiento Fluido.
Fließende Bewegung.
Genau, das kann man sich da fast tänzerisch vorstellen. Also ich finde, es ist sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, auf jeden Fall.
Ja, also für diejenigen, die tatsächlich jetzt zum ersten Mal in Theremin gehört haben, das war dieses Solo-Instrument, das war nicht diese Sequenz, sondern das Solo-Instrument, was, wenn man nicht genau hinhört, denkt man, das ist vielleicht eine Geige oder sowas.
Genau.
Das ist aber, wenn man ganz genau hinhört, dann erkennt man dann, das kann nur ein
Theremin sein, genau.
Genau, ein ganz spannendes Instrument, und wenn man sich jetzt nochmal Good Vibrations von den Beach Boys anhört, dann wird man es schneller erkennen. Ganz, ganz.
Oder Humming von Portishead.
Ja, Portishead, genau.
Auch singende Säge.
Ja, singende Säge.
Ja, es hat eine Ähnlichkeit zu dieser singende Säge, tatsächlich. Ja. Auch eine Sinuswelle, die sich mit einem gewissen.
Stefan macht gerade Handbewegungen, das kann man.
Aber was hier besonders schön war, ist eben das Einbinden in diese Sequencer-Modulation. Das hat super gepasst und macht sofort eine schöne, einerseits moderne und andererseits auch so ein bisschen antiquierte Atmosphäre, die ich aber spannend finde und sehr charmant. Also finde ich wirklich gut.
Ja. Genau, wir gehen jetzt, wir bleiben in Frankreich, auch wenn der Theremin nicht ursprünglich aus Frankreich kommt. Wir kommen jetzt aber zu einem zweiten Instrument, was in derselben Zeit entwickelt wurde. Das heißt, das ist Onde Martineau, ein in Frankreich doch sehr bekanntes Instrument, deutlich bekannter als der Theremin. Der heißt Onde. Onde im Plural ist eigentlich Wellen, wenn man so will. Das ist die Eigenschaft von diesem Instrument ist, die Erzeugung einen Ton, also über einen Oszillator, eine sinusartige Welle. Und Martineau ist einfach der Name von dem Erfinder, der 1900, ich weiß gar nicht, wann er geboren ist, aber auf jeden Fall 1923 ein Treffen hatte mit Leon Theremin und sich quasi den Theremin erklären lassen hat und hat gesagt, okay, das kann ich sogar vielleicht ein Stück besser machen.
Also er lässt die Antenne weg und dann macht er jetzt
genau
einen Urmoog da draus oder was?
Ja, so ähnlich kann man schon sagen. Der Maurice Martineau kam aus Paris, der war Musikpädagog und großer Radioamateur, hatte sowieso eine Affinität zu der damaligen analogen Technik, sag ich mal. Und hat sich überlegt, okay, das Ganze muss irgendwie spielbarer werden. Das heißt, der Onde Martineau sieht eigentlich so wie ein Synthesizer. Die ursprüngliche Version hat tatsächlich auch ein Klavier und eine Tastatur, eine Klaviatur, die aber auch ursprünglich gar keine Funktion hatte, nur als Indikator zu wissen, wo man sich auf diese Länge letztendlich bewegt. Und Martineau wird mit einem Ring gespielt, was gespannt ist in einem Draht. Und dadurch hat man diese Glissando, was wirklich sehr gut geht. Und gleichzeitig über die Handbewegung kann man auch diese Vibrato produzieren. Und die linke Hand kann natürlich die Tonstärke, man kann mit der linken Hand Filter sehr viel einsetzen. Das ist wie gesagt ein relativ berühmt, vielleicht viel gesagt, aber es ist schon ein bekanntes Instrument in Frankreich, wurde von Jacques Brel oft verwendet, also die Studio-Version von Ne me quitte pas, da ist ein Onde Martineau drin, zu Beginn, zu Ende. Und vor allem bekannt durch Olivier Messiaen, ein berühmter Komponist aus dem 20. Jahrhundert in Frankreich, der auch sogar komplette Werke noch mit Onde Martineau komponiert hat, die traumhaft sind. Und genau, und es gibt natürlich die neue Version, es gibt irgendwann einen französischen Ingenieur, der das fast nur noch alleine macht, und der hat diese Onde Martineau etwas verbessert, indem er den Klavier tatsächlich eine echte Klavierfunktion, also die Tastatur, eine echte Tastaturfunktion gegeben hat. Also man kann die moderne Onde Martineau, die natürlich noch auf Bestellung irgendwie gekauft werden können, die haben auch ein Klavier, was das spielt, aber die meisten spielen das mit diesem Ring. John Greenwood von Radiohead.
Radiohead.
Ist ein großer Fan.
The Smile ist, ne?
Genau. Yeah. In dem Stück zum Beispiel How to Disappear Completely ist auch Onde Martineau Und dafür war eine spezielle Zusammenarbeit mit einer Französin, die dieses Instrument sehr gut beherrscht. Das ist Christine Ott aus Straßburg oder Strasbourg. Und die ist ein der wirklich der wenige in der Welt, die noch dieses Instrument spielen kann. Und die hat auch live zumindest und auch also Johnny Greenwood das also beigebracht, wie man mit diesem Instrument spielt und hat auch viel mit Radiohead live gespielt. Aber die ist nicht nur als Musikerin dabei, sondern die hat auch eigene, sie macht auch eigene Musik und sie ist ein Top Klavierspielerin. Sie kann auch Orgel spielen, aber auch sie hat auch Stücke, so Alben veröffentlicht, die nur mit On-Martineau gespielt werden. Also was heißt nur, dieses On-Martineau wird natürlich gelayert mit Effekten und begleitet teilweise von Klavieren, andere Harfen, andere Instrumenten. Und ja, ich mag sie sehr. Also ich finde, sie macht tolle Musik. Ihr erstes Album heißt Solitude de Man aus dem Jahr 2007. Richtig gut ist Only Silence Remains aus dem Jahr 2016. Und Chimère ist ein Album, was nur für On Martineau geschrieben wurde. Und die hat auch ein sehr schöne Soundtrack gemacht, das heißt Nanook of the North von dem Film, also nochmal ein neuer Soundtrack gemacht, allerdings nicht nur mit On Martineau. Wir hören aus dem Album Chimère pour On Martineau aus dem Jahr 2020 in dem Stück Komma. Das ist ein sehr räumliches Stück, allerdings die Platte, es lohnt sich die Platte zu hören, sehr hypnotisch. Und nicht nur das ist ein Beispiel für den Einsatz von dem On Martineau. Es gibt deutlich rhythmischere und anderen Beispiele.
Sorry, ganz kurz noch die Zwischenfrage. Kommt man denn an so ein Instrument noch ran, wenn man das jetzt spielen will?
Ja, also man kann, es gibt, nur noch ein mittlerweile schon alter Ingenieur, der dieses Instrument tatsächlich noch wartet. Also es gibt auch das Instrument, die schon regelmäßig gewartet werden müssen und die auch neu baut, das heißt auf Bestellung. Ich denke, dass so ein On Martineau in dem Bereich zwischen 10.000 und 20.000 Euro bewegt.
Okay.
Das ist wirklich komplette Handarbeit letztendlich.
Intensive Musik.
Also in diesem Beispiel, ja. Ja,
oder gibt es das auch in deutlich tieferen Lagen?
Gibt es auch. Ne? Okay. Was ich mit diesem Beispiel zeigen wollte, war die Idee von dieser Onde im Plural. Später kam die ganze Generation von Polywave Synthesizers. Also die Idee hier ist, das sind wirklich sehr präzise eingestellte Wellen und die kann man entweder überlappen oder abwechselnd spielen. Und wenn man dieses Stück tatsächlich das ist der Opening, also der Opener von der Platte. Wenn man die ganze Platte hört, das ist wirklich man muss die Zeit, man muss in Ruhe das hören. Sehr hypnotische Musik sehr, und später auch die anderen Stücke sind mit Step Sequencers, die mit Überlappung von Schichten, also ne, die spielt ein Track mit dem und dann andere, die überlappt das mit teilweise auch Stimmen. Und genau, man kann den auch deutlich tiefer spielen, auf jeden Fall. Okay.
Also jedenfalls eine sehr sphärische, eine sehr spacige Musik. Als das anfing, dachte ich an alte Folgen von Raumschiff Enterprise. Ein Außenteam geht auf den Planeten, das wird dann musikalisch begleitet. Und irgendwann liegt der Erste da, weil da irgend so eine komische Lichterscheinung den niedergestreckt hat. Und dann kann Pille nur noch, also der Schiffsarzt zu James T. Kirk sagen, er ist tot, Jim. Und die Musik begleitet diese Lichterscheinung.
Ja. Das ist natürlich keine Musik mit einer super starke Attacke oder so. Das ist sehr immer, das wird immer so in der Form gespielt. Also das entsteht und verschwindet wieder. Und teilweise, wie gesagt, das ist jetzt nur leicht, man hört es. Ne? Ein bisschen Hall und Echo ist dabei. Aber das kann natürlich deutlich intensiver modifiziert wurde. Hier ist ein Beispiel, um die Reinheit von diesem Instrument zu hören. Das ist ein extrem sauberes Instrument.
Also über den Kopfhörer kommt das schon, bohrt sich das so ein bisschen in die Birne dann. Aber es ist sehr spannend, weil erstens muss man sich ja klar machen, wie alt das ist und dass das die Anfänge dieser elektronischen Soundfindung sind.
100 Jahre. Ja.
Und das ist schon beeindruckend. Aber es ist schon ganz interessant auch wieder, dass diese erste Assoziation ja mit diesem Weltall, außerirdisch und irgendwie was in die Richtung geht vielleicht.
Ja.
Mhm. Also ich hätte es jetzt nicht als eigenes Instrument zwingend erkannt, sondern eher gedacht, das ist ein Synthesizer, oder ich hätte vielleicht sogar auch an Theremin wieder denken müssen, weil es so leicht, ganz leicht auch vibriert. Ne? Wenn man genau hinhört, hört man so einen leichten Vibrationseffekt.
Ja, das sind auch in der Vibration auch. Dynamik. Ja, also ja. Das ist nicht, vibriert nicht immer die gleiche Art und Weise. Man könnte theoretisch diese Musik auch mit einem Theremin erzeugen, aber du kriegst diese klare, wirklich stimmgenau, es ist extrem schwierig, den Theremin stimmgenau zu spielen, weil du bewegst dich, ne? Du bist, das ist, was der Theremin ausmacht, ist tatsächlich, dass du in der Frequenz immer irgendwo da bist, aber nicht rein. Das kann der Martineau, weil du bewegst dich auf diese Tastatur und du weißt genau, wo du bist und der ist perfekt eingestellt.
Der ist also beherrschbar. Also
genau.
Die Abstände, die bei dieser Antenne von diesem Theremin gewählt werden müssen, die müssen ja vorher klar sein. Und wenn du dich da irgendwie ein bisschen rausbewegst, dann gibt es halt entsprechend sofort die Reaktion.
Das heißt, das Erste, wenn du einen Theremin hast, dann stimmst du, indem du, jeder Mensch hat eine andere Armlänge, das heißt, du musst es auf deinen Armlänge, und dann musst du beim nächsten Mal, wenn du startest, genau auf der Position sein. Und gut, der Grégoire Blanc kriegt das schon sehr gut hin, aber du kriegst das nicht mit dieser Präzision. Ne? Der Ron Martineau hat letztendlich mehr Präzision und tatsächlich auch mehr Möglichkeiten, den Ton zu beeinflussen. Also nicht nur ein Filter, was da ist, ein Envelope. Also,
und du spielst es über eine normale Tastatur?
Nee, du spielst es über, also du kannst den auch über die Tastatur spielen, aber du kriegst diese Glissando nicht so hin. Okay. Hier ist es gespielt mit diesem Ring. Also du hast, muss man sich das anschauen, verstehe. Es gibt einmal die Tastatur. Und da direkt unter der Tastatur ist ein Draht mit einem Ring und du gehst wirklich mit deinem Finger in den Ring und du bewegst dich, der Ring wird ja nicht bis zum Ende von dem Finger, noch zu Beginn, und du spielst und du bewegst dich auf diese Draht. Ne? Also ein spannendes Instrument eigentlich. Also ich hätte auch gerne eins, aber das ist für mich da leider nicht bezahlbar. Und man muss es auch spielen können, das ist wirklich kompliziert. Genau, aber das ist so entstand die Musik. Also die Idee, man erzeugt über ein elektronische Komponenten Oscillator letztendlich einen Ton und man versucht zu modifizieren. Und diese Idee ist dann in den 50er Jahren auch überwiegend durch Bob Moog sehr stark erweitert worden mit dem ersten Moog Modular. Also der wirklich erste große Synthesizer, also Monster-Synthesizer. Ne? So
diese ordentlich Kabel.
Genau. Diese modulare Synthesizer bestehen aus Modulen, die entweder Ton erzeugen oder Ton modifizieren. zum Beispiel Filter, zum Beispiel Envelope. Diese modulare Moog-Synthesizer bestehen aus wirklich Hardware, also Modulen, die man, die entweder Ton erzeugen oder Ton modifizieren, und die werden mit Patchkabeln miteinander verbunden. Riesenmaschinen. Und ursprünglich auch keine sehr stimmstabile Geschichte. Also diese Komponente, wenn die warm werden, können dann die Frequenz einhalten und nach 20, 30 Sekunden.
Oh.
So war dann die erste Generation. Und das heißt, das war damals gar nicht so einfach, mit denen zu arbeiten, weil man müsste die ständig wieder neu stimmen. Und es gibt mit diesem ersten Instrument schon ein paar Beispiele, aber ich denke, ein wirklich exzellentes Beispiel für dieses Instrument und speziell für diese 24 dB Filter auch von Moog, der diese creamy Sound erzeugt, ist tatsächlich der Mega-Hit von Giorgio Moroder und Donna Summer, I Feel Love. Ein Song, was ganz einzigartig dann irgendwie entstanden ist. Also der Giorgio Moroder war gar keine, die Songs, die er vorher mit Donna Summer gemacht hat, waren immer mit Orchestern und auf einmal hat er sich von einem Komponist diese Moog Synthesizer geliehen, ein Riesenteil, also und auch gar nicht so einfach zu bedienen. Das heißt, der Ingenieur von, ich glaube, das war der Eberhard Schöner, der Ingenieur von ihm kam und hat Giorgio Moroder dann geholfen, und Giorgio Moroder hat sich sofort in diese Technik dann verliebt, und das erste, was entstanden ist, tatsächlich diese Step-Sequence, also diese Bass-Sequence. Das ist so, und dann hat er einfach gelayert, und erst hat er dann diese typische, unglaubliche, prägnante Moog-Sound dann dazu gespielt. Und ganz am Ende kam eigentlich die Stimme von Donna Summer letztendlich, die, muss man sagen, auch sehr gut passt, und das ist Eurodisco, das ist der große Hit. Natürlich wurde
allerdings das. Allerdings war ja, also das ist dann ja schon ein bisschen später im Bereich des Moog.
Genau, ne? Das war in den 70er Jahren, also 1977 ist dieses Stück veröffentlicht worden, aufgenommen 76 in München. Und genau, der Moog kam aus den 50er Jahren, aber wurde ursprünglich für eher wirklich sehr experimentelle Musik gemacht, auch tatsächlich für Leute, die forschen an solchen Sound. Es gab auch parallel in Warschau diese experimentelle Musical oder Radio Laboratory. Leute, die wirklich an Töne einfach also Musiktheorie entwickelt haben und so weiter. Ich denke, dass der Giorgio Moroder hat nicht nur diese, also es geht weniger um den Modular, sondern es geht wirklich um so 24 dB Filter und Moog Sound. Er hat, wenn man die Musik hört heute, das ist was man kennt. Als die Musik rauskam, war das definitiv was ganz Neues. Und die Entstehung ist total kompliziert, weil alle 20, das ist auf dem 6-Cent Track Tape Recorder aufgenommen worden, alle 20, 30 Sekunden stoppen, normal stimmen. Das Stimmen ist nicht so schnell gemacht, und bestimmte, die Besonderheit zum Beispiel, diese Snare, was man hört, ist das erste Mal, wo man Snare mit einem White Noise macht. Das ist eine typische Technik in der analogen Musik, wo man diese sehr scharfe Attack, diese White Noise produziert, und der produziert ein ähnliches Sound, so diese White Noise, wie die Trommel von dem Snare. Und Bass ging aber nicht, wurde dazu gespielt über ein normales Schlagzeug. Also kein Stück, was in so einer Nacht entstanden ist, auch sehr viel Arbeit erfordert hat.
Sonst ein bekanntes Moog-Stück, nur als Begleitung für alle, die sich da sonst noch nichts drunter vorstellen können, ist Popcorn natürlich.
Klar, na, da gibt es aber die meisten Stücke, die daraus sind, mit dem Minimoog produziert worden. Der Minimoog war die Idee, okay, wir bringen diese Modularsystem auf ein transportierbares Keyboard, deutlich stimmstabiler. Auch nicht die ersten waren nicht super stimmstabil, aus den 70er Jahren, 72, 74. Das sind auch Instrumente, die man regelmäßig wieder einstellen musste. Dazu wurden andere Synthesizer erzeugt, der ARP 2600 noch modular, und vor allem der ARP Odyssey, bekannt durch die Bassline von Chameleon, von Herbie Hancock. Das ist kein Moog, das ist ein sehr scharfer, rauer Sound von dem ARP Odyssey. oder aus Japan, der Korg MS-20, also jetzt für die Freaks unter uns. Und, aber wir hören hier die ursprüngliche Version von, also von dem Modular Moog und die, das erste tatsächlich Synthesizer, muss man sagen. Riesenkerl, aber auch macht seinen Job.
Und welches Stück hören wir?
Wir hören in I Feel Love tatsächlich von 1977. Oh. Und mit, vielleicht hört man das hören, sollte man eher auf diese Filter, wie der Sound entsteht und wie diese Creaminess von dem Sound, die ist wirklich einzigartig.
Ein Zeichen gesetzt.
Ja, und das Stück ist bis auf ein paar Background Vocal, bis auf das Bass, komplett mit dem Moog, also die Stimme natürlich von Donna Summer, ist komplett mit dem Moog Synthesizer, die ganze Step Sequencers ist komplett mit dem Moog Synthesizer gemacht worden.
Aber es ist auch sehr interessant, weil das sehr viel verschiedene Schichten hat und verschiedene Lagen an Sachen, die da zusammengesteckt wurden. Einmal diese windartigen Einblendungen, dann auch so ganz kurze, kleine Bleeps, würde ich es mal nennen, sehr schlau gemacht und eben, wenn man überlegt, dass da technisch noch nicht so viel möglich war, war das revolutionär.
Genau, das Revolutionär war tatsächlich die Synchronisierung von diesen Modulen. Die Tatsache, dass du über den Step-Sequencer dein Bassline spielen kannst. Und später hast du einen Takt, der in jedem Modul drin steckt. Also du kannst wirklich kontrollieren. Und das war wirklich das Neue. Dann dieses Layering war schon, das 70er Jahren gab es schon 16-Track-Maschinen. Also das könnte man schon. Und später tatsächlich dieser Gesang von Donna Summer macht nichts anderes, zumindest zu Beginn, als diese Synthesizer-Tone nochmal zu reproduzieren und dann ins Gesang zu gehen. Und ich finde das sehr gut gemacht.
Also das revolutionär deshalb, nicht weil es vorher nicht auch schon Musik gegeben hätte, aber dieses Zusammenschrauben in ein tanzbares Geflecht, was neu ist,
ja, genau.
Was rein synthetisch ist,
genau.
Und sich total abhebt von Barry White und anderen, die schon Disco-Musik gemacht haben, aber eben nicht in dieser synthetischen Form.
Ja, genau.
Ja, also sehe ich genauso, Jim, einen Geniestreich. Ich kann das Stück natürlich auch, ich war damals 11, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich das Stück im Radio rauf und runter gehört habe und mir hat es damals, war für mich der Inbegriff von Disco, aber was weiß ein Elfjähriger schon. Ne? Jetzt durch deine Hintergrundgeschichte wird das natürlich noch spannender, wie man mit einer eher einfachen Idee, wie du eben sagtest, Sachen zusammenschraubt und dadurch ja auch ein Grundbeat erzeugt, zu dem man sehr gut tanzen kann und dann diese ganz brillante Idee, jemanden darüber singen zu lassen mit einer sehr weichen, sanften, melodiösen Melodie. Ganz schlicht, ganz einfach von der Songstruktur her, aber raffiniert gemacht. Also ja, wirklich, ja. Dass ein Meilenstein ist, leuchtet mir sofort ein.
Genau, und ja. Das gab es vorher nicht in der Form. Mhm. Genau, wir kommen jetzt zu dem letzten Instrument, das ist tatsächlich älter als der Moog Modular. Das ist der sehr berühmte Mellotron. Ein Instrument, was ich persönlich sehr liebe.
Hast du was? Nein,
leider nicht. Es gibt mittlerweile sehr gute, erschwingliche digitale Mellotronen. Der Mellotron war der erste, also das ist die Urform vom Sampler letztendlich. Also nicht, dass man selber samplen konnte, nur die Idee war, und muss man sich vorstellen, was für ein Aufwand. Also jede Taste, das war eine Tastatur mit meiner Meinung nach 2,5 Oktaven. Und jede Taste ist verbunden letztendlich mit einer Spule, also ein Tonband, ein 3/4 Zoll Tonband mit 3 Spuren. Und letztendlich könntest du auf diese Tonbänder wechseln. Und jedes Mal, wenn du auf die Taste gedrückt hast, es gab keine richtige Dynamik. Also es gab nicht diese Velocity-Effekt, was man kennt von Klavier. Ne? Je schneller du das spielst, desto du kannst die Tonstärke, das ist es nicht. Du aktivierst letztendlich das Mechanismus und das Band dreht sich und du spielst ab, was auf diesem Band ist. Kann Flöte sein, auf C gespielt, kann Trompete, kann Geige sein, aber auch Koch, Stimmen. Und das auf jede Taste letztendlich. Und natürlich mit der Konsequenz, dass diese Tonbänder nur eine gewisse Länge haben. Das heißt, wenn das Tonband am Ende war, war es auch vorbei. Du könntest nicht wie bei der Orgel, solange du auf diese Taste drückst, dann kommt der Sound ununterbrochen. Da war es natürlich am Ende Schluss. Wenn das Tonband durch war, war es vorbei. Und dieses Instrument hat sich doch sehr schnell durchgesetzt. Man kennt wahrscheinlich ein der prominentesten Beispiele aus der Zeit, ist von den Beatles Strawberry Fields Forever, diese Flöte, die man zu Beginn spielt. Aber das ist nicht unbedingt das schönste Beispiel für das Instrument. Die Besonderheit von dem Instrument war, dass man Blending machen konnte. Also man konnte sagen, okay, ich will ja nicht nur Flöte spielen, sondern ich mische auf der C-Taste Flöte mit zum Beispiel Geige oder mit Chor. Und das Instrument bekommt dann, das heißt, du könntest zwei Instrumente spielen. Und auch die Besonderheit von diesem Instrument, warum dieses Instrument heute noch sehr beliebt ist, ist die Flow. Also dieses Instrument, diese Tonbänder spielen ja nicht, wirklich nicht ass rein und die haben ja ihre Flows und dann, und das macht den Charme von diesem Instrument tatsächlich. Und die moderne Mellotron, es gibt eine schwedische Firma, die Rechte wieder gekauft hat und man kann heute Mellotron kaufen für, ja, ich denke, der einfachste, es gibt den mit der kleinen Tastatur für 1.000 Euro bis der teuerste ist vielleicht um die 4.000, 5.000 Euro. Aber die Idee ist schon, die auch, diese Holztastatur, die besten Mellotronen haben diese Holztastatur, die einen besonderen Touch hat. Und tatsächlich werden natürlich keine Tonbänder mehr gespielt, aber das sind Samples, die dann wirklich aus dem originalen wirklich aufgenommen worden und wieder gespielt werden mit den Flows und so weiter. Und das Instrument ist heute besonders erfolgreich eingesetzt von Bands wie Air oder Cinematic Orchestra, Portishead. Man kann aber auch Radiohead, man kann Core-Musik, ganz speziell, das hat überhaupt nichts mit der Core-Musik, die wir vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Ganz besonders, aber auch, und man kann das blenden mit Geige, mit anderen Instrumenten. Und ja, das funktioniert sehr gut und ich mag diesen Sound sehr. Ich hätte auch gerne eins, ich habe es noch nicht bei mir. Und genau, und danach, nach dem Mellotron kam in den 70er Jahren der Fairlight CMI, für die Freaks unter uns nochmal aus Australien, erste Digital-Sampler mit Computer-Riesenteil, wo man heute dafür vielleicht nicht mal ein iPad brauchte, ne, um diese Sound zu machen. Egal. Wir hören, und das ist auch tatsächlich, ich habe mich dieses Lied ausgesucht, Wir hören jetzt als Rauschmeißer ein Lied von Radiohead, Exit Music for a Film. Das ist Exit Music für unsere Folge von heute. Radiohead hat den Mellotron in der modernen Form sehr oft eingesetzt. Hier besonders schön ist diese Art von Chor, was entsteht. Und wir hören das Ende von dem Lied und das ist der Rauschmeißer. Das heißt, wir können uns auch schon von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden. Es sei denn, du hast noch eine Frage.
Es gibt ja viele, viele Musikbeispiele, wo das Mellotron ganz führend ist und prägnant. Du hast eben die Beatles genannt. Ich denke auch King Crimson, ne? Auf dem ersten King Crimson Album ist das. Und viel in der Prog-Rock verwendet. Pink Floyd haben damit.
Mike Oldfield.
Ja. Ne? Es gibt tausende 70er Jahre Stücke, wo prominentes Mellotron. Ne?
Aber man machte sich bisher, also ich muss gestehen, ich habe bisher noch nie wirklich ein Bild gemacht, was das eigentlich heißt, was ein Mellotron ist. Ich habe das immer nur gelesen, ja, okay, alles klar, irgendein Tasteninstrument, aber was dahinter steckt, war mir bis heute unbekannt.
Ah ja, okay, ja. Und man sieht die, also viele Bands haben die jetzt auf der Bühne, allerdings nicht mehr diese, es gibt noch Freaks, diese wirklich jetzt für sehr viel Geld diese ursprüngliche Instrument kaufen, ist extrem anfällige Instrument, ne? Die Technik ist alt und aber diese modernen Instrumente sind absolut vergleichbar und ja, man kann tatsächlich bei den modernen Instrumenten den Flow auch einstellen. Man kann wirklich einstellen, wie sauber der Ton gespielt wird oder nicht. Und ja. Und ich höre,
fällt mir gerade ein, ich habe gerade eine Biografie über Genesis gelesen. Genesis haben sich, glaube ich, von Pink Floyd damals das Mellotron ausgeliehen für eine Tournee in den USA, das erste mobile Mellotron, und dann ist ihnen das kaputt gegangen dort. Und Pink Floyd waren wohl nicht amused.
War sehr,
Ja, aber spannendes Instrument, ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt.
Genau, da dieses Radiohead. Beispiel, wie, genau, ich finde es Radiohead, warum Radiohead heute? Weil Radiohead tatsächlich eine gewisse Liebe auch hat zu diesem ursprünglichen Instrument, und Martineau ist ein Beispiel, aber auch Mellotron, und weil das auch Exit Music ist, und das ist als Exit Music von der heutigen Folge würde es auch passen letztendlich.
Okay, ja, Computer, ne? Sage ich mal vielen Dank für die vielen schönen Infos, die ich auch noch nicht wusste.
Ja, siehst du mal.
Wir lernen.
Und ich sage, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Ich hoffe, ich könnte euch auch vielleicht ein bisschen euch was beibringen oder erklären.
Ja, Herr Lehrer.
Und wir sagen tschüss und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.